Weniger als zwei Wochen noch bis zum Pflichtspielstart. Die Mannschaft formiert sich nach Ende des Trainingslagers am Tegernsee. Wir diskutieren heute über all diese Themen im Pfostenbruch.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Hallo und willkommen im Pfostenbruch, unserem Podcast über Borussia Mönchengladbach. Zwei Wochen noch, dann wird hoffentlich Erzgebirge Aue rasiert im Pokalspiel, im Pflichtspielauftakt. Danke fürs Einschalten hier zu dieser Folge in dieser Woche. Ich bin Kevin und begrüße Nico. Hi.
Hi Kevin. Für alle, die sich fragen, wer ich bin, ihr könnt gerne nochmal in die Folge von letzter Woche hören. Da werde ich kurz vorgestellt. Ich bin zu dieser Saison ein Neuzugang einfach und ein bisschen hier zu hören.
Ganz genau. Und gerade in der Saisonvorbereitung ist es ja wichtig, die Neuzugänge gut zu integrieren. Das hat Borussia auch versucht mit Sander, mit Stöger, mit Kleidienst. Und an dieser Stelle vielleicht, bevor wir jetzt in die Trainingslager-Abschlussanalyse gehen und so ein bisschen auf zum Beispiel die Startelf schauen, wie sie denn aussehen könnte zum Pflichtspielauftakt in Aue, nochmal die Information. Also wir freuen uns natürlich immer über Post, gerne bei Instagram, bei Twitter, aber auch per Mail an info@pfostenbruch.de. Einfach schreiben, wenn euch was auf dem Herzen liegt, und wir versuchen dann auch möglichst zeitnah euch zu antworten. 5 Sterne sind natürlich auch immer gern gesehen bei Spotify, bei Apple Podcasts, und damit gehen wir rein in die Trainingslagerabschlussanalyse. Erstmal, wie waren denn so deine Eindrücke von dem, was man jetzt mitbekommen hat vom Tegernsee, von der Borussia, die ja seit jeher, seit vielen Jahren immer dort im Sommer ist? Natürlich wird man nicht darüber überrascht sein, dass eigentlich alle nur Positives sagen, aber wie fällt so dein Fazit aus?
Wir waren ja beide jetzt nicht vor Ort, sondern hier weiterhin in unserer Heimatstätte, sag ich mal. Und deswegen kriegt man, glaube ich, auch nicht viel mehr mit als diese positiven Aussagen, die halt nach außen hin getroffen werden. Aber ich fand schon, dass man irgendwie erkannt hat oder erkennen konnte, dass schon irgendwie eine gewisse ambitionierte Haltung da ist und dass das Training recht intensiv wirkt. Zumindest die Bilder, die man gesehen hat, und auch die Testspiele fand ich persönlich jetzt nicht so schlecht.
Zwei Testspiele, eines gegen Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel und eines gegen Ipswich Town, die nur knapp am Aufstieg in die Premier League vorbeigeschrammt sind, beziehungsweise die sind aufgestiegen. Mhm.
Genau, als Zweiter hinter Leicester City.
Richtig, genau. Und ein Punkt vor Leeds United mit Ex-Borussia-Trainer Daniel Farke. Aber auf jeden Fall gab es ja dann nicht dieses richtige Kräftemessen mit Ipswich Town, weil Ipswich Town dann letztlich nur eine U21 entsendete. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Sagen wir so, es gab schon sicherlich Trainingslager, wo es auch die ein oder andere Hiobsbotschaft gab. Ich denke, das dürfen wir gar nicht geringschätzen. Es gibt keine ernsthafte Verletzung. Philipp Sander kam jetzt gegen Ipswich nicht mehr zum Einsatz, weil er da eine kleine Blessur im Training davongetragen hatte. Aber es ist ja alles nichts Größeres. Also da läuft es schon mal sehr positiv. Die ambitionierte Haltung, die du ansprichst, die habe ich auch wahrgenommen, gerade eben durch diverse Interviews in der Rheinischen Post zum Beispiel, wo jetzt einfach ambitioniertere Ziele ausgegeben wurden. Also auch da frage ich mich halt immer wieder, das sind gefühlt immer die Sachen, die man im Vorjahr kritisiert, die dann genauso umgesetzt werden. Und Martin Stranzl, der unter anderem genau das ja auch kritisiert hatte, dass es eben keine ambitionierte Haltung gab vor der letzten Saison, der war ja auch am Tegernsee vor Ort. Also das auch so eine mittelgroße Randgeschichte zumindest, dass Martin Stranzl dort gesichtet wurde und sich ja offenbar auch sehr viel Zeit nahm, um mit Vertretern Borussias, aber auch mit vielen Fans zu sprechen. Also das war auch insgesamt wieder spürbar, auch aus der Ferne, dass es wieder eine sehr große Fannähe gab.
Die Fannähe hast du gerade angesprochen. Es gab auch wieder das große Fanfest, wo diesmal über 1000 Besucher vor Ort waren, und allgemein Martin Stranzl hat große Euphorie bei den Fans ausgelöst. Ich hatte selber den Eindruck, und hat man auch so gehört bei der Rheinischen Post und aus anderen Quellen, dass die Euphorie dann doch nicht so groß war wie in den Vorjahren bei den Fans, weil eben letztes Jahr auch eine gute Vorbereitung gespielt wurde und dann doch diese Saison zum Vergessen gespielt wurde. Deswegen glaube ich, dass da die Fans teilweise noch ein bisschen abgeholt werden müssen oder ein bisschen vorsichtiger sind. Aber alles in allem war das erstmal ein gutes Trainingslager, würde ich sagen, wie du gerade meintest. Keine großen Verletzungen und gut durchgekommen. Deswegen die beiden Testspiele auch gewonnen. Alles in allem erstmal gut.
Und natürlich müssen wir nachträglich noch die Glückwünsche ausrichten, auch hier im Podcast zum 124. Geburtstag an den Verein, den wir lieben, an Borussia Mönchengladbach. Am 1. August war es soweit. Und der nächste Geburtstag dann im nächsten Jahr hoffentlich weiterhin als Bundesligist, vielleicht auch mit einer besseren Saison im Tank. Das ist dann der 125-Jährige. Und da hat ja Rainer Bonhoff schon im Fohlen-Podcast, glaube ich, vor ein paar Monaten, kurz nachdem er zum Präsident ernannt wurde, hatte er ja da schon ein Borussen-Jahr letztlich ausgerufen. Das hat immer so eine gewisse Cringe-Gefahr, finde ich, ehrlicherweise. Die Rheinische Post spekuliert schon über ein Freundschaftsspiel gegen den FC Liverpool. Das wäre ja dann auch eine sehr gelungene, sagen wir mal, Generalprobe dann vor dem Pflichtspielstart in einem Jahr. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich erwarte, sofern da irgendwie ein Sondertrikot geplant sein sollte für die nächste Saison oder dann eben nur für ein Spiel, da auch etwas richtig Würdevolles ohne Sponsor. Das wären so meine wichtigen Dinge, die jetzt bezogen sind auf dieses Jubiläumsjahr. Also deswegen Borussenjahr, kleine Brötchen backen und sich komplett fokussieren auf das, was in dieser Saison passiert, erscheint mir da wichtiger. Und dann so ein paar Kleinigkeiten als Goodies, die würde ich dann natürlich gerne nehmen, aber das sollte wirklich hinten anstehen. Und eine Präsidentschaft bei Borussia Mönchengladbach sollte man nicht so stark über dieses Borussenjahr definieren, um es so zu formulieren. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, ich glaube auch, dass man sich durch dieses ganze Save-to-Date-Gehabe, was über Instagram und den WhatsApp-Channel und hast du nicht gesehen, überall publiziert wurde, dass man schon vor Mythos Borussia-Trailer groß geteilt hat, baut man sich halt irgendwie so eine Fallhöhe, wo du richtig gesagt hast, die ein bisschen Cringe-Gefahr birgt. Aber an sich bin ich auch gespannt, was denn da allgemein dieses Borussenjahr für uns zu bieten hat und was dann nächstes Jahr dieses Save-the-Date wirklich ist. Ich kann mir auch einen guten Liverpool-Freundschaftsspiel vorstellen, weil im besagten Videotrailer war auch ein Liverpool-Retro-Trikot, glaube ich, so kurz zu erhaschen. Deswegen, vielleicht war es auch einfach nur die Geschichte von Borussia kurz aufgedröselt, aber vielleicht war es ja auch schon ein kleiner Teaser fürs nächste Jahr, was uns dann da erwartet am 1. August.
Zur Geschichte von Borussia Mönchengladbach gehört auch ein Gegner, gegen den Borussia in einem Pflichtspiel schon sehr, sehr lange nicht mehr aufgetreten ist. Und da wären wir jetzt bei dem ersten von zwei Freundschaftsspielen im Rahmen des Trainingslagers. Holstein Kiel, wir hatten es schon gesagt, wurde ebenfalls besiegt, genauso wie Ipswich natürlich. Aber Holstein Kiel war natürlich jetzt so im Nachhinein dann doch der härtere Härtetest. Es war ein 1:0 am 29. Juli. Kiel ja hinter St. Pauli etwas überraschend aufgestiegen. Erstmals in die Fußball-Bundesliga und seit 64-65, und da wären wir bei der Geschichte von Borussia, gab es kein Pflichtspiel mehr gegen Holstein Kiel. Damals war das die Aufstiegsrunde mit Hennes Weisweiler als Trainer und Jupp Heynckes und Günter Netzer, jeweils 20 Jahre alt, bei Borussia auf dem Platz. Borussia hat dann den Aufstieg geschafft und diesmal wird es nach dann 60 Jahren zum ersten Mal wieder ein Pflichtspiel der beiden Mannschaften geben. Jetzt dieses Testspiel endete schon mal 1:0. Wie würdest du darauf blicken mit so ein paar Tagen Abstand? Es war ja dann durchaus kompaktes Auftreten, um es so zu formulieren.
Ja, ich würde darauf schon, dass erstmal die erste Halbzeit vor allem echt öde wieder mal war. Also was heißt wieder mal, aber im Vergleich auch zu dem Spiel gegen Sittard, wo ja das auch schon der Fall war. Da ist nicht so viel passiert. Ich fand, man hat den Spielern auch angesehen, dass die vielleicht schwere Beine haben und dass das Trainingslager soweit erstmal anstrengend war und laufintensiv. Deswegen war es da eher ein bisschen langweilig, aber dafür defensiv sehr stabil. Itakura und Kiarodia sind da gestartet und in der IV und haben da echt wenig anbrennen lassen. Sonst eigentlich nur Kleindienst und Reiz, die bisher alle Testspiele bis zu dem Punkt gestartet sind. Und das wird auch so bleiben. Also die sind auch gegen Ipswich Town gestartet. Es war wieder 4-2-3-1, so wie bisher immer. Also das wird wohl das Mittel zur Wahl bei Borussia. Das hat man ja auch so ein bisschen schon angekündigt, dass auf jeden Fall die Viererkette wird und dieses 4-2-3-1 oder 4-3-3, wie man es dann lesen möchte, wohl immer mal wieder gespielt wird. Zum Spielfilm kurz, wie gesagt, erste Halbzeit passiert nicht viel. Und dann in der zweiten Halbzeit wechselt man wieder durch. Ranos macht dann das Tor nach Ngumu-Vorlage, der super von Neuhaus in Szene gesetzt wird, der allgemein, fand ich, mit Ranos am überzeugendsten war. Zu Ngumu kann man halt sagen, der kann sein Tempo immer ganz gut nutzen, aber dann fehlt es dann an der Technik oder an der Verarbeitung häufig noch. Das sieht man auch gegen Ipswich Town wieder. Also da eigentlich gewohntes Bild. Und sonst ist dann auch gar nicht mehr so viel passiert in dem Spiel. Es gab kurz vor Schluss nochmal einen Freistoß von Kiel, die den dann ans Außennetz setzen. Da hat Flashscore, mein Fußballticker des Vertrauens, sogar schon das 1-1 gemeldet, weil es wirklich kurz so aussah. Und dann war ich schon ein bisschen, was heißt genervt, es ist auch nur ein Testspiel, aber habe dann schon den Freistoß ganz, ganz genau verfolgt, weil ich dachte, jetzt fällt's wieder. Und dann war es doch nur von außen. Also das noch so als kleiner Funfact, kleine Anekdote.
Ja, und danach gegen Ipswich Town sollte es ja, wie gesagt, dieses Kräftemessen geben mit einem frisch gebackenen Premier League-Verein, die als Aufsteiger jetzt wirklich einen beeindruckenden Durchmarsch hingelegt haben aus der dritten in die erste Liga und sich da auf dem Weg aus dem Trainingslager dann eigentlich in Heimstetten einfinden sollten. Und es gab dann aber für einen Tag später angesetzt ebenfalls ein Testspiel zwischen Ipswich Town und Hoffenheim. Und dann hatte man offenbar nicht mehr genügend Spieler parat, die man dann einsetzen konnte gegen Borussia, und stattdessen spielte die U21, und darüber war Borussia natürlich entsprechend not amused, wobei ich auch da manche Reaktionen darauf nicht verstanden habe, so nach dem Motto, ja sehr gut, Roland, Wirkus, klare Kante, etc. Im Prinzip, also wenn da jetzt nicht irgendwie rechtlich gegen vorgegangen wird und man versucht da irgendwie nochmal auf sein Recht zu pochen, dann hat man eigentlich nur das gesagt, was wir alle auch empfunden haben. Und ich weiß jetzt nicht, was daran jetzt so sonderlich klare Kante ist, ehrlicherweise. Also das habe ich nicht ganz verstanden, weil es ja logisch, dass man darüber not amused ist. Aber entweder man geht da jetzt dann auch wirklich gegen vor oder man lässt sich zumindest beraten und dann kommt man vielleicht zu der Erkenntnis, ja, da gibt es jetzt irgendwie wirklich keine Handhabe, denn dieses Spiel hat ja streng genommen stattgefunden. Bin da jetzt auch kein Rechtsexperte, aber ja, ist natürlich bitter gelaufen, wenngleich vielleicht die eine Komponente dann doch ganz gut war, denn man hatte das Gefühl, ich habe das Spiel über weite Strecken auch verfolgt hier bei YouTube, dass die Spieler von Ipswich Town ja schon fast schon übermotiviert reingegangen sind. Und das könnte ja vielleicht, gerade für so ein Pokalspiel bei Drittligist Aue, schon ein gelungener Härtetest dann doch sein, jetzt ganz konkret darauf bezogen, oder wie siehst du es?
Ja, da sehe ich das ganz ähnlich wie du, weil es halt einfach ist, dass man schon als Favorit in dieses Spiel reingeht gegen eine vermeintlich niedrigklassigere Mannschaft, die aber dafür viel mehr Motivation an den Tag legt. Und so ist es dann ja auch häufig im Pokal, dass man als unterklassigere Mannschaft bzw. als niedrigere Mannschaft dann doch ein bisschen kämpferischer an den Tag geht. Das haben wir gegen Saarbrücken auch gut gesehen. Und der Bundesligist oder die vermeintlich bessere Mannschaft ja häufig mal Probleme mit. Und ich glaube, das konnte man da schon mal so ein bisschen erahnen und ein bisschen testen und konnte es dann ja zum Glück auch schon mal positiv testen. Man ist zwar früh in Rückstand gegangen nach einem Omlin-Fehler, der da rauskommt und sich ein bisschen verschätzt, und dann nutzt Leon Ayinde das und schiebt direkt in der dritten Minute schon zum 1-0 ein. Aber dann würde ich sagen, kam von Ipswich Town nicht mehr ganz so viel. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz gucken können, sondern nur so zwischendurch immer mal wieder reinschauen können auf der Arbeit. Aber meiner Meinung nach sah das dann ganz gut aus. Oder wie siehst du das?
Ja, ich fand es jetzt auch weniger schlimm, als es gemacht wurde. Also wie gesagt, ich habe immer mit so einem bis anderthalb Augen hingeschaut. Und ich finde es erstmal per se gar nicht so schlecht, dass man zumindest jetzt Tim Kleindienst auch aufs Scoreboard gebracht hat, der zweimal einnetzen konnte, seine ersten Tore bei Borussia, denn nichts ersetzt Tore für einen Stürmer. Das dritte Tor war auch ein Standardtreffer letztlich durch einen verwandelten Elfmeter von Julian Weigel. Mir hat Kevin Stöger ganz gut gefallen. Also man hat zumindest gemerkt, dass es auch anders geht. Also man hätte sich deutlich mehr Torchancen oder vor allen Dingen Tore dann natürlich erhofft gegen eine U21-Mannschaft, und sicherlich wäre das auch möglich gewesen, gerade auch wenn wir darauf blicken, wie dann die Tore fallen, sage ich aber, man kann auch die Leser zulassen nach dem Motto, man hat sich dann wenigstens nicht komplett die Zähne ausgebissen, sondern wurde eben über so Mittel wie Standardsituationen erfolgreich. Also ich finde, ich bin einfach ein Fan von so einfachen Toren oder Toren, die einfach aussehen. Einfach mal eine Flanke reinschlagen, Kopfball, Tor. Das muss nicht immer Hacke, Spitze 1, 2, 3 sein. Ich sehe es da auch ein bisschen anders, als es on vogue ist bei Trainern oder bei irgendwelchen Taktikexperten, denen es ja häufig darum zu gehen scheint, ja, wir wollen jetzt hier ein Spektakel bieten und lieber 5-4 als 1-0 gewinnen. Ganz ehrlich, ist mir komplett egal. Solange Borussia gewinnt und das Spiel ist scheiße, dann nehme ich auch ein 1-0. Ich fand, es war recht pragmatisch. Auch hier muss man ja sagen, wichtig, keiner hat sich verletzt. Das war ja auch so eine Sorge, gerade mit Blick auf diese U21, die durchaus an der einen oder anderen Stelle wirklich sehr, sehr hart reinging.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich finde auch dieses schöne einfach Standards und Tor, das hatten wir ja vorher schon auch letzte Woche ausgemacht, dass Kleindienst da einfach eine neue Variable fürs Spiel bietet, weil er einfach dieser Zielspieler ist und dass der dann eben nach zwei Freistößen jeweils einköpft, das ist dann natürlich wie im Drehbuch, das kann man sich fast gar nicht besser ausmalen, dass es genauso dann läuft, wie wir es hoffentlich nächste Saison häufiger sehen werden.
Es war dann also der vierte Sieg im vierten Testspiel und weiter geht es dann mit der Generalprobe jetzt am Wochenende am Samstag gegen Racing Straßburg. Es ist ja die offizielle Saisoneröffnung im Borussia Park und rund um den Borussia Park letztendlich auch. Es wird ja dann wieder an beiden Tagen viel stattfinden am Nordpark und ja, jetzt entwickelt sich ja auch so ein bisschen so eine Mannschaft. Man hat es ja jetzt auch gesehen gegen Ipswich, dass zum ersten Mal jetzt auch deutlich weniger oder deutlich später vor allen Dingen gewechselt worden ist.
Ja, man ist mit der Mannschaft gestartet, die man wahrscheinlich auch gegen Aue erwarten kann dann im Pokal. Es war wieder 4-2-3-1 und die gewohnten Namen haben gespielt. Für Hack, der immer noch verletzt ist und gar nicht erst dabei war, hat Player links gestartet. Das wäre wahrscheinlich auch eine Option für Aue. Aber ich denke, da schauen wir zum Abschluss der Folge nochmal genauer drauf.
Genau, da werden wir nochmal die Startelf-Stand jetzt sozusagen durchgehen und analysieren. Jetzt an dieser Stelle vielleicht noch eine Personalie zu diesem Ipswich-Spiel. Und zwar Christoph Kramer war der einzige Feldspieler, der letztendlich gar nicht eingesetzt worden ist. Also einen deutlicheren Fingerzeig kann es ja gar nicht geben.
Ja, ich denke auch, da wurde ja kurz vor Ende dann quasi Fraulo dem Vorzug gegeben. Der wurde dann noch eingewechselt, Kramer nicht. Ich weiß allgemein nicht, was denn jetzt wirklich als Rolle angedacht ist für Kramer nächste Saison. Ich finde, das ist immer noch nicht so ganz klar geworden. Es ist schwer, weil den jetzt zu halten mit den Gehaltskosten auch allem ist wieder schwer. Der ist selber nicht glücklich. Das weiß man ja, wenn er nicht spielt, dass er das nicht mag. Den jetzt Vertrag aufzulösen, finde ich aber auch schwer. Und ob einen Abnehmer zu finden, das ist alles irgendwie noch nicht ganz so geklärt. Und da bin ich noch gespannt, was passiert.
Ja, aber ganz genau den Abnehmer, den sehe ich halt auch noch nicht und das macht es ein bisschen problematisch. Wäre für alle Seiten das Beste, aber gut. Im Notfall muss man ihm, und das ist auch sein gutes Recht, muss man ihm dann zugestehen, dass er diesen Vertrag natürlich dann noch ein Jahr durchlaufen lässt. Er hat diesen Vertrag und von daher wäre er dann weiterhin im Kader, wenngleich ich ihn jetzt selten dann im Spieltagskader sehe, es sei denn, es sieht dann personell richtig dünne aus. Wir kommen gleich noch zum Thema Transfers, um die Überleitung zu machen. Lass uns aber gerne mal über unseren verbliebenen Länderspielfahrer sprechen. Manu Kone, es läuft bislang genau, wie es sich Borussia vorgestellt hat. Er performt bei Olympia. Ich denke, das kann man schon so konstatieren. Und Frankreich steht tatsächlich im Halbfinale. Die Aussage von Roland Wirkus bezogen auf Manu Kone war auch sehr deutlich. Dieser habe um einen Wechsel gebeten. Der Markt, ja, gibt das Ganze aber letztlich gerade noch nicht her. Zitat, sollte etwas kommen, dann hören wir uns das an, aber ohne den Zwang, das auch machen zu müssen. Am Ende muss es schon für alle Seiten passen. Also, Devise, nicht aus Stress verkaufen, nicht aus Druck, da ja auch noch der Vertrag bis 26 läuft. Und trotzdem, das ist in seiner Klarheit natürlich eine Aussage, die man von Sportdirektoren so auch selten hört. Von daher, da ist man jetzt auch schon so ein bisschen unter Druck, würde ich sagen. Also wenn er jetzt nochmal nicht wechselt, aus welchen Gründen auch immer, wäre das schon wirklich ein Downer, glaube ich, für alle Seiten.
Ich denke auch, wenn man öffentlich sagt, dass der Spieler um den Wechsel gebeten hat und dass er einen Tapetenwechsel haben möchte, dann sollte man dem auch versuchen nachzukommen. Und ich denke auch, dass das die möglichen Abnehmer auch gehört haben, auch wissen und dementsprechend sich melden, wenn sie ihn denn haben wollen und vielleicht auch nicht so hoch in den Preis dann gehen, weil sie wissen, dass der Spieler tendenziell eh bereit ist und da muss der Verein halt gucken, was er macht. Deswegen auch echt ungewöhnlich bin ich bei dir, dass man das so klar formuliert als Wirkus. Aber wenn's so ist, dann ist es so und ich denke auch, dass er dieses Jahr, diesen Sommer noch gehen wird, weil die ganze Vorbereitung jetzt auch nicht dabei gewesen. Man hat eben auf Olympia gehofft, dass das da gut spielt und sich den Markt erspielt. Und das ist ja von vornherein irgendwie der Gedanke, man ist auch mit Kleindiensttransfer quasi, hat man sich schon was zu Schulden kommen lassen, was man noch gar nicht bezahlen kann. Da musst du dann ja noch irgendwo Geld generieren. Ich weiß nicht, ob Elvedi da komplett ausreicht, um dann alles wieder einzuspielen und noch einen etwaigen Verteidiger zu kaufen. Deswegen glaube ich, dass man einfach von Anfang an fest mit einem Kone-Abgang gerechnet hat und den einfach durchziehen wird, wenn dann was kommt dann.
Lass uns an dieser Stelle eben nochmal schnell über die Partien sprechen, die seit der letzten Podcast-Aufnahme gespielt worden sind. Es gab im zweiten Spiel einen 1-0-Erfolg gegen Guinea, der spät sichergestellt worden ist. Auch da war Kone über die kompletten 90 Minuten jetzt nicht sonderlich auffällig, aber er hat eben da seinen Mann gestanden und hat jetzt auch nicht so viel zugelassen, keine großen Fehler gemacht. Ich denke, das war eine solide Leistung. Er war halt im Offensivspiel wenig bis kaum vorhanden. Die Franzosen hatten auch echt Probleme zeitweise. Gerade so in der ersten Halbzeit war Guinea echt gut unterwegs und hätte dann auch um ein Haar das 1-0 erzielt, wurde dann nach Führungstreffer zurückgenommen. Dann vor der Pause gab es nochmal ein Abseitstor, was auch nochmal zurückgenommen worden ist. Also Guinea war dem 1-0 durchaus näher. Frankreich gewinnt diese Partie am Ende durch Freiburg-Sildilia per Kopf und dann gegen Neuseeland gab es ein 3-0. Da nur ganz kurz, ne, Kone wurde letztlich geschont fürs Viertelfinale, hat dann da gespielt gegen Argentinien und jetzt wiederum ist er gesperrt gegen Ägypten heute am Montag zum Aufnahmezeitpunkt. Also letztlich schafft er es dann womöglich mit nur 3 Einsätzen ins olympische Finale.
Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mir die Karte angeguckt, die er dann gegen Argentinien bekommen hat im Viertelfinale. Weiß ich nicht. Also der Argentinier fällt da schon einfach ohne den Kontakt, dafür Geld zu geben. Schwer, vor allem wenn dadurch eine Sperre im Halbfinale die Folge ist, deswegen schade, dass Kone dann gegen Ägypten fehlen wird heute Abend, aber ist jetzt so allgemein zum Spiel gegen Argentinien kann man noch sagen, dass da nach dem Spiel noch eine Rudelbildung stattgefunden hat und ziemlich viel undurchsichtig war. Im Spielertunnel ging es dann auch noch irgendwie weiter mit aneinander geraten und allem. Ich glaube, Mio hat am Ende Rot noch gesehen, der von Stuttgart, weil der, glaube ich, der Initiator des ganzen Trubels war. Aber das noch so als kleiner Side-Fact, Nebenschauplatz.
Ja, mit diesem Spiel habe ich auch so das Wochenende am Freitagabend eingeläutet. Das war wirklich am Ende nochmal ein atmosphärisches Highlight. Also die Argentinier und Viertelfinal-Niederlagen gegen Gastgebernationen. Da war ja auch bei der WM 2006 eine ähnliche Rudelbildung. Dementsprechend, es war schon ganz interessant, sich anzuschauen. Und wie du sagst, jetzt Frankreich gegen Ägypten und Spanien gegen Marokko. Also zweimal Europa gegen Afrika im Halbfinale. Und dann könnte es zum Traumfinale Frankreich gegen Spanien um olympisches Gold mit Manu Kone dann wieder auf der 6 kommen. Gut, an dieser Stelle, dann ging auch so das Trainingslager zu Ende. Wir waren im Wochenende und Borussias U23 hatte seinen zweiten Auftritt nach dem Auftaktsieg in Oberhausen. Jetzt wollte man den Auswärtssieg veredeln mit einem Dreier gegen Aufsteiger Eintracht Hohkeppel. Hat nicht geklappt, nur 1-1, das war ein erheblicher Dämpfer. Nadiri brachte Gladbach in Führung, die machten den Deckel nicht drauf und am Ende war es Enzo Wirtz für Hohkeppel in der Nachspielzeit mit dem 1-1. Ich denke, im Vorfeld hätte man die 4 Punkte unterschrieben, dann natürlich anders sortiert wahrscheinlich. Aber wenn man schon in Oberhausen so überzeugend gewinnt, dann war doch hier wirklich absolut mehr drin.
Ich glaube auch, dass man gegen einen Aufsteiger aus der mittleren Liga sich mehr erhofft. Natürlich 4 Punkte, wie du gesagt hast, erstmal nichts Schlechtes, vor allem nach dem Saisonfinale, was man letztes Jahr dann doch noch hatte, wo es ja noch zeitweise ein bisschen knapper nach unten wurde. Deswegen 4 Punkte an sich nicht schlecht, aber die genauso aufgeteilt, 3 gegen Oberhausen und nur 1 gegen Hohkeppel, dann eintrudeln, hätte man sich bestimmt anders gewünscht, bin ich bei dir.
Freitag dann das dritte Spiel auswärts, 18 Uhr bei der zweiten Mannschaft des SC Paderborn. Gut, und wir sprechen jetzt über das, was wir jetzt schon im Vorfeld angekündigt haben. Wir wollen uns die Transfersituation anschauen und vor allen Dingen dann auch über die Stand jetzt Startelf sprechen. Erstmal zum Thema Transfers. Manu Kone, Transfer-Target Nummer 1. Da gibt es Gerüchte um die AC Mailand, der FC Liverpool, den hatte man auch schon mal so ein bisschen rauslesen können, aber noch gibt es nichts Konkretes. Das hat ja auch Roland Wirkus am Tegernsee bestätigt. Da heißt es weiter abwarten und ich glaube, in dem Fall ist das auch die beste Devise, denn wenn wir uns die vergangenen Jahre anschauen und diesmal ist es ja noch krasser dadurch, dass es nicht nur ein großes Turnier gibt, sondern eben auch noch Olympia, wo auch dann noch ein bisschen was für den Markt hinterher abfällt. Es wird einfach sehr, sehr spät wieder alles werden. Die Frage ist, wie man dann mit Kone überhaupt umgeht. Ne? Eigentlich muss er ja dann in den ersten Saisonspielen spielen, um auch weiterhin präsent zu sein für den Markt. Gleichzeitig ist es eine wichtige Position, wo man ohnehin sehr viele Spieler hat. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein, sollte sich bei Kone jetzt erstmal in den nächsten, sagen wir, 2 Wochen nichts ergeben.
Ich denke auch, mit Kone in die Saison zu starten, fände ich persönlich komisch, weil man einfach im Zentrum eigentlich ganz gut besetzt ist, da er auch seinen Kapitän findet. Und dann fände ich komisch, da jetzt noch eine Position freizuräumen, nur um den Markt besser zu gestalten. Vor allem jetzt mit Blick auf Olympia, wo man ja schon von Anfang an darauf gebaut hat, dass man dadurch den Markt gut gestaltet. Und dann noch mehr Platz dafür einzuräumen, fände ich persönlich komisch. Deswegen rechne ich damit, dass jetzt nach dem Olympiafinale, um die Gerüchte einfach ein bisschen, oder dem hoffentlichen Olympia-Finale von Kone, die Gerüchte ein bisschen Fahrt aufnehmen und heißer werden, weil bisher, wie du schon gesagt hast, findet man da nur ein paar Namen und noch nichts Konkretes um Zahlen oder Sonstiges. Deswegen da hoffe ich, dass es alles noch ein bisschen ins Rollen kommt.
Wäre wichtig für die Gesamtkadergestaltung, gerade auch, weil wir hier über den Spieler sprechen, der mit Abstand das meiste Geld uns jetzt einbringen würde. Da reden wir eben nämlich locker über einen zweistelligen Millionenbetrag. Sicherlich irgendwie so in der Range 15 bis idealerweise, keine Ahnung, 22 oder so. Ich glaube, viel mehr kann ich mir da jetzt nicht vorstellen nach der Entwicklung in den vergangenen Jahren. Immerhin bislang verletzungsfrei in diesem Sommer, bislang gute Olympische Spiele. Von daher, da geht was. Und da muss eben auch was gehen, weil ansonsten ist man auf der Zugangsseite handlungsunfähig. Dementsprechend, ja, ist dann auch schon die Personalie enorm wichtig, ne?
Man ist nicht nur handlungsunfähig, sondern man hat schon gehandelt mit Geld, das nicht da ist, nach eigener Aussage. Das heißt, man muss ja zwingend verkaufen. Das ist ja dann nochmal ein Level über handlungsunfähig, sondern quasi noch einen Schritt weiter.
Und die zweite Personalie, die uns überhaupt Geld bringen könnte, Nico Elvedi, da ist Stand jetzt alles offen. Also man wird natürlich nicht so in die Saison starten müssen wie vor 12 Monaten, als Seoane letztlich mit seinen Entscheidungen, ihn konsequent auf der Bank zu halten, auch ihn unter Druck setzte. Das ist jetzt nicht der Fall, weil er hat ja eben jetzt noch Vertrag über das Saisonende hinaus. Nur man hört ja auch hier sehr, sehr deutlich heraus, dass Nico Elvedi eigentlich diesen Verein verlassen möchte. Und auch von Borussias Seite ist da sicherlich eine ähnliche Handhabe zu spüren, dass man natürlich auch hier eher mit dem Geld agieren würde, als jetzt unbedingt auf Nico Elvedi bauen zu müssen, weil man ja auch schon Spieler in der Hinterhand hat. Man hat schon gescoutet und darüber hinaus, also man ist schon in Gesprächen, aber dafür muss eben erst was passieren. Entweder Kone oder eben Nico Elvedi. Nur da haben wir halt das Problem, anders als Kone konnte er sich diesen Sommer gar nicht empfehlen. Deswegen, da müssen wir jetzt wahrscheinlich auch sehr lange abwarten und Stand jetzt absolute 50-50-Nummer aus meiner Sicht.
Ich rechne persönlich schon mit einem Abgang von Elvedi, auch wenn du recht hast, er hat sich jetzt nicht gerade den Markt erspielen können in der vergangenen Saison und auch vor allem in diesem Sommer. Das ist bei Kone schon definitiv ein anderes Brett jetzt mit den Olympischen Spielen. Das hat Elvedi jetzt nicht gehabt, weil er bei der EM halt einfach keine Einsätze gesehen hat. Trotzdem gehe ich davon aus, Elvedi spricht ja auch selber ganz klar davon, dass er gerne weggehen würde, beziehungsweise sich das anschaut, wenn Angebote reinkommen. Und ich finde, das wirkt dann schon recht deutlich so, als ob er sagt, ich würde gern weg. Er hat es jetzt nicht ganz klar gesagt, so wie Virkus das über Kone gesagt hat, aber schon klar angedeutet. Deswegen gehe ich eigentlich auch klar von einem Transfer weg von unserer Borussia aus. Und dann hat man halt in der Hinterhand noch Friedrich Chiarodia. Das ist ein bisschen mau, dann muss man vielleicht nochmal aufstocken. Und wer dann kommt, das ist noch nicht so ganz klar. Ausgeschriebenes Transferziel ist der polyvalente Abwehrspieler. Da werden verschiedenste Namen immer wieder gehandelt. Sei es ein Bernardo von Bochum oder ein Kolasinac jetzt vom Europa League-Sieger Atalanta Bergamo. Die beiden wären aber in der Tat ganz schön teuer. Beide rund 10 Millionen wohl antizipiert. Kann ich mir beide nicht so sonderlich vorstellen. Wie ist es bei dir?
Ja, also was jetzt die Summe betrifft, glaube ich, könnte man das schon argumentieren, weil Elvedi sicherlich für auch so in der Range 10 Millionen am Ende wechseln würde. Und erst recht dann, wenn Kone auch gehen sollte, dann wird man natürlich nicht all das das eingenommene Geld, nehmen wir jetzt einfach mal an, keine Ahnung, Kone 18, Elvedi 9, dann hätten wir 27 Millionen, dann würden natürlich nicht die 27 Millionen reinvestiert, aber man könnte dann zumindest sicher erlauben, nochmal 15 Millionen oder so in Spieler zu investieren und dementsprechend wäre dann so ein Spieler auch schon drin, absolut. Aber A, bei Bernardo, der scheint sich ja sehr weit zu sein mit Union Berlin. Bei Sead Kolasinac, ich meine, das wäre der nächste Spieler ohne einen signifikanten Wiederverkaufswert, weil er ist schon 31, dann wäre er, wenn er einen üblichen 2-Jahres-Vertrag bekommt oder so, wäre er 33, kann ich mir kaum vorstellen. Es sei denn, es passiert jetzt schnell was auf der Elvedi-Seite. Also wenn man jetzt schnell Elvedi doch verkauft bekommt, wenn sich da irgendwas entwickelt in den nächsten 7 bis 10 Tagen oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass zumindest Kolasinac dann noch auf dem Markt ist. Und rein sportlich wäre das schon ein guter Transfer. Auch so von der ganzen Mentalität und so würde das der Mannschaft nochmal gut tun. Und dann kann ich es mir schon vorstellen. Aber ich glaube eben nicht daran, dass man da jetzt wirklich sich so intensiv drum bemüht, dass man da auch an eine finanzielle Schmerzgrenze geht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also bei Kolasinac gibt es im Prinzip das Szenario, entweder Borussia hat jetzt relativ schnell die nötigen finanziellen Mittel und Kolasinac will das, Borussia will das auch, dann macht man es auch. Ansonsten, ein Spieler von der Marke Kolasinac ist dann eventuell auch schon vom Markt. Wenn nicht, am Ende, und man hat jetzt irgendwie vielleicht Kone dann doch nicht verkauft oder so, dann könnte es auch auf ein Leihgeschäft von irgendeinem Spieler hinauslaufen oder so, wie bei Wöber. Ich bin mir schon sehr sicher, dass noch irgendwas passieren muss in der Innenverteidigung oder was generell die Abwehr betrifft, aber ich glaube, es steht und fällt einfach sehr damit, wann verkauft wird und wer verkauft wird.
Ich denke auch, dass da noch was passieren muss, auch mit Blick auf die linke Verteidigungsseite, wo ich ungern wieder mit Metz und Ulrich reingehen würde, auch wenn natürlich beide ein echt gutes Potenzial andeuten, aber die haben es bisher beide noch nicht so konstant zeigen können und deswegen würde ich mir wünschen, dass da, wie du letzte Woche auch gesagt hast, einer vom Kaliber Oscar Wendt nochmal vorgesetzt wird, den man vielleicht mit Kolasinac dann nochmal so ein bisschen hätte, der einfach mehr Kaderbreite, mehr Tiefe gibt, wo du dann einfach noch einen Backup hast, mit dem du arbeiten kannst, falls Netz halt inkonstant spielen sollte. Das würde ich mir wünschen. Das hast du ja auf der rechten Seite mit Skelly und Leiner eigentlich ziemlich genau so in dem Altersabstand auch und in dem Leistungs- oder ja in dem Arbeiterverhältnis, sage ich mal, dass Skelly eher der Jüngere ist und Leiner das Mentalitäts- und Läuferbiest. Das wäre ja mit Kolasinac und dann Netz auch so. Deswegen fände ich an sich den Transfer ganz cool, auch wenn er keinen Wiederverkaufswert hat. Aber ich glaube, das wäre auch einer mit Arschloch-Mentalität, wie Tim Kleindienst es nennt. Aber ich habe echt bei so einem Preis, den man bestimmt noch ein bisschen drücken könnte. Aber da hätte ich echt Bauchschmerzen. Selbst wenn das Geld da wäre, würde ich es nicht für richtig halten. Und mir lieber wen anders in einem vielleicht billigeren Preis oder vielleicht einen ablösefreien Affengruber, der ja angeblich laut OneFootball immer noch heiß wäre. Der wäre nicht so sehr für die genaue linke Außenbahn, aber der wäre auch was für die Defensive. Wobei der ja angeblich eher bei den Spaniern, bei Sevilla, glaube ich, war es, schon recht weit sein soll, aber mal sehen, was da noch passiert.
Ja, wie schon seit Monaten gesagt, also bei Affengruber glaube ich einfach nicht dran, auch dementsprechend, was ich da aus Österreich gehört habe, das kann ich mir schwer vorstellen. Letztendlich bin ich aber bei dir, wenn du sagst, das ist irgendwie ein ganz schön heftiges Transfervolumen, gerade für so einen Spieler. Und ich meine, wenn ich jetzt von einem Oscar Wendt in 2024 spreche, dann meine ich eigentlich eben keinen, der so teuer ist. Also das dürfte er nicht kosten. Wenn du einen 31-Jährigen holst, dann darf der nicht teuer sein. Also das haben wir jetzt mit Kleindienst, mit Stöger gemacht. Einen dritten Spieler, das kannst du dir nicht erlauben. Also das wäre, glaube ich, nicht klug. Vielleicht ergäbe sich aber irgendwie eine Möglichkeit für eine Laie oder so. Dann wäre ich wieder dabei. Ne? Aber es steht und fällt einfach damit, was, wann mit Elvedi passiert. Also Elvedi wird man auch nicht verkaufen, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, 24 Stunden vor Transferschluss da eben keinen hat, den man einfach nur sofort einmal anfunken muss, der quasi auf Hold steht. Dann wird man Elvedi auch nicht ziehen lassen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann wird man eher nochmal auf den Winter gehen, weil nominell hätte man ja genügend Spieler zumindest. Man hätte eben Skelly rechts, links Netz, Backups, Leiner, Ulrich, Innenverteidigung, Itakura gesetzt und daneben eben Elvedi, Chiaro, der Friedrich, einen von den dreien. Ne? Und damit wären wir jetzt im Prinzip auch schon bei der Stand-Jetzt-Aufstellung. Mal angenommen, wir würden jetzt in Aue spielen, im Tor Jonas Omlin, ich denke, da sind wir uns einig. Oder kannst du dir theoretisch vorstellen, dass wir so eine Pokaltorwartnummer fahren mit Moritz Nikolas, der es sich ja schlussendlich verdient hätte nach der letzten Saison?
Vorstellen kann ich es mir nicht, weil ich es einfach nicht erwarte von Ceoane. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagt, wir spielen jetzt in zwei verschiedenen Wettbewerben mit zwei verschiedenen Torhütern. Ich glaube, dass er einfach, weil er Omlin früh den Zuschlag gegeben hat, auch bei Omlin bleiben wird, über den Wettbewerb hinaus. Ich persönlich würde es mir aber schon wünschen, weil ich es ganz gut finde in einem Pokal. Nikolas ist ja kein großer Leistungsabfall. Es ist jetzt ja nicht so, dass du dann da sagst, wir spielen da jetzt mit einem, weiß ich nicht, mit einem Fliegenfänger und in einer Liga stellen wir den richtigen auf. Es ist ja extrem, die sind ja gleich auf, was die Leistung betrifft. Und deswegen finde ich, ist das ein Weg, um einem Torhüter eine Wertschätzung zu geben und auch was Spielpraxis, die ja wichtig ist für Nikolas. Deswegen würde ich es persönlich ganz cool finden, wenn man, wie es beispielsweise letztes Jahr Leverkusen mit den Pokalwettbewerben Kova und in der Liga Chaletzki macht, dass man es auch bei Borussia so machen würde, weil man einfach zwei echt gute Torhüter da hat. Wie gesagt, kann ich es mir aber nicht vorstellen und denke, dass auch gegen Aue Omlin starten wird.
Ja, ich denke vor allen Dingen aus dem Grund, dass Omlin immer noch natürlich relativ wenig Spielpraxis hat. Da sieht man dann vielleicht auch an so einer Patzer-Szene wie gegen Ipswich, was das 0-1 möglich gemacht hat. Und ganz grundsätzlich wird das, glaube ich, dann auch ein K.O.-Kriterium sein. Also er braucht diese Spielpraxis immer noch dringend, weil er eben nur wenige Spiele in der vergangenen Saison gemacht hat. Insgesamt in seiner Borussia-Zeit eben dadurch vergleichsweise wenig Spiele. Und deswegen wird er auch, da bin ich sehr sicher, gegen Aue in Aue am nächste Woche Samstag dann spielen, 13 Uhr im Erzgebirgsstadion. Aue ja erfolgreich in die dritte Liga gestartet mit einem 2-1-Sieg gegen Aufsteiger Hannover 96-2. Viererkette haben wir auch gesagt, ist gesetzt. Itakura ist der gesetzte Spieler innen. Links dürfte Netz starten, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Rechts Skelly oder Leiner, dürfte ein deutlich engeres Duell sein als Netz oder Ulrich. Und in der Innenverteidigung neben Itakura, da könnte es richtig spannend werden. Also vielleicht doch dann Elvedi, sollte er noch da sein? Oder erwartest du dann vielleicht sogar Fabio Chirodia? Marvin Friedrich scheint jetzt nicht ganz so viele Schritte nach vorne gemacht zu haben, wenn man jetzt sich so das Trainingslager angeschaut hat. Aber wie blickst du drauf?
Ich glaube auch, einfach weil ich Chirodia und Itakura beide so ein bisschen als Gewinner vom Trainingslager sehe, dass Chirodia an Friedrich ein bisschen die Nase vorn hat und an ihm vorbeiziehen konnte, würde den deswegen Friedrich bevorzugen, aber da glaube ich dann auch, dass Elvedi dann trotzdem noch ein bisschen höheren Stand als Chirodia hat, einfach aus der Erfahrung heraus. Und in so einem Pokalspiel verschenkst du jetzt ja auch nicht einfach Startplätze. Deswegen denke ich, wir starten mit Itakura und Elvedi und dann, wie gesagt, Netz und ich denke Skelly über Leiner, aber das werden wir auch noch sehen. Die sind auf jeden Fall, da rechts ist es deutlich enger als links.
Spannend wird definitiv die Besetzung des zentralen Mittelfelds. Das werden wir im Laufe der Saison hier im Podcast sicherlich noch häufiger sagen, denn da sind wir einfach überbesetzt, zumindest noch. Also Manuel Kone rechnen wir Stand jetzt erstmal raus, weil es sicherlich wahrscheinlicher ist, dass er dann auch gar kein Teil mehr der Mannschaft ist, als dass er dann wirklich nochmal so komplett voll integriert wird. Deswegen jetzt Manuel Kone einfach mal rausgenommen. Chris Kramer wird auch kein Faktor sein für die Startelf und Oskar Fraulo ist eher dann Kandidat für eine Ausleihe. Und dann wären wir am Ende bei Julian Weigel als Kapitän, bei Rocco Reitz, bei Philipp Sander und Florian Neuers würde ich eigentlich auch schon rausrechnen, weil er, wenn er dann so die Achterrolle spielen würde, also da, wo Stöger jetzt erstmal festgespielt ist, dementsprechend Weigel, Reitz, Sander, 2 aus 3, welche wählst du?
Ich glaube einfach, weil er gefestigter ist bei der Borussia, startet Reitz über Sander. Und ich persönlich fand, dass im Testspiel gegen, ich glaube es war Kiel, haben Sander und Reitz zusammen gestartet. Das fand ich sehr ansehnlich und das würde ich auch gerne in der Saison noch weitersehen. Glaube aber, zum Anfang der Saison erhält Weigel den Zuschlag und deswegen würde ich mit Weigel Reitz starten und Neuhaus, wie gesagt, sehe ich auch eher noch eine Position weiter vorne oder einfach einen offensiveren Spieler. Deswegen glaube ich die 6, Weigel Reitz.
Ja, das ist auch das, was ich jetzt letztens bei Twitter geschrieben habe, wo ich aber auch viel Kontra bekommen habe und das auch berechtigterweise. Wenn man jetzt einfach nur auf die Spieler geht, dann würde ich auch, glaube ich, eher Reitz Sander präferieren, was eben auch daran liegt, dass Weigel mit diesem Fußball von Sioane total fremdelt. Das ist nicht seins. Ne? Gleichzeitig, wir haben da so viele offene Fragen, die mit der Personalie Weigel verbunden sind. Was macht man mit der Kapitänsfrage? Wird Omlin Kapitän bleiben, obwohl jetzt zum Beispiel nur noch der Kapitän wirklich mit dem Schiedsrichter sprechen darf. Super spannende Frage. Ist das dann vielleicht so klug, da einen Torwart zu nehmen? Oder würde dann sogar Julian Weigel zum Kapitän nachrücken? Das wäre er, wenn man jetzt nur die letzte Saison nimmt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass jetzt schon irgendwie Kevin Stöger Kapitän wird oder so. Oder Tim Kleindienst, das wird auch nicht passieren. Deswegen super spannende Personalie. Und die Personalie Julian Weigel muss man deshalb kritisch sehen. Nicht ihn persönlich, aber dieser Kauf zu einer Phase, wo man noch mit Farke offenbar geplant hat, tut uns im Nachhinein richtig weh. Weil Sioane hat es nicht vermocht, obwohl er ja auch sehr klar war teilweise in der Kommunikation gegen einen oder gegenüber einem Florian Neuers zum Beispiel, gegen Spieler, die irgendwie zwar ein hohes Grundstanding haben, aber die ihm nicht so richtig gepasst haben, deren Art. Bei Weigel war das ja nie so. Der hat alle Spiele gemacht, außer er war gesperrt. Und irgendwie tut die Personalie uns immer noch ein bisschen weh, weil im Nachhinein würde, glaube ich, kaum jemand noch auf diesen Kauf setzen. Wenn man schon gewusst hätte, Sioane wäre Trainer, dann wäre Weigel niemals gekauft worden. Und jetzt hat er irgendwie so einen unangefochten Status, der uns ein bisschen behindert, befürchte ich. Weil wenn er jetzt Weigel auf die Bank setzt, dann hast du ja auch wieder ein Thema, auch ein mediales Thema. Also es ist eine Lose-Lose-Situation für Gerardo Sioane.
Ja, definitiv hast du ein Thema, wenn du einen Weigel auf die Bank setzt, vor allem weil du gerade ja selber die Kapitänsfrage angerissen hast. Man könnte Omni wieder zum Kapitän machen, müsste dann den Spieler auf dem Feld auswählen, der quasi das Sprachrohr zum Schiedsrichter ist. So war es ja auch bei der EM, dass dann, falls der Torhüter Kapitän ist, einer ausgewählt wird. Wüsste ich jetzt aber auch nicht, wen ich da klar herauspicken würde bei einer möglichen Elf. Wie gesagt, Stöger vielleicht ein bisschen früh dafür, Klein jetzt auch. Deswegen weiß ich nicht. Denke auch, Weigel startet und das ist einfach eine Altlast, die wirklich durch die Fehlplanung damals mit Farke noch entstanden ist und ganz klar offensichtlich ist, der passt so nicht ganz in Sioanes Spiel. Finde ich auch schade, weil wie ich gerade eben schon gesagt habe, ich würde Sander starten lassen, wenn es auf Sportliche ankommt und wenn es auf den Eindruck, den ich jetzt aus dem Trainingslager hatte, ankommen würde. Kommt es aber nicht. Ich glaube, dass da auch wirklich noch ein bisschen das Politikum um Weigel als Person mitspielt und dann hat er irgendwie doch den Vorzug.
Und jetzt haben wir eben schon den Namen Florian Neuhaus fallen gelassen. Er, wie gesagt, für uns beide auch kein Faktor für die Startelf aktuell. Das entwickelt sich immer mehr auch wirklich zu einer Karriere, die wirklich sehr viele falsche Ausfahrten genommen hat. Denn Florian Neuhaus müsste doch eigentlich mindestens genauso interessiert an einem Wechsel sein wie Nico Elvedi. Ich verstehe das wirklich nicht. Dass da nichts zu hören ist. Ich meine, er ist immer noch im besten Fußballeralter. Er ist drauf und dran beim Bundesliga 14 mit sage und schreibe 34 Punkten. Und wenn ich vielen Fußballpuristen Glauben schenken mag, dann ist das ja ein überragender Fußballer, um den herum man die gesamte Mannschaft aufbauen müsste. Und wir reden hier anderthalb Wochen vor Aue darüber, dass er eigentlich in keiner Welt in die Startelf gehört. Ist doch dramatisch, oder?
Ja, sehe ich auch sehr dramatisch an, vor allem wenn man mal guckt, von wo er kommt. Man hatte, glaube ich, vor 3 Saisons oder was einen Marktwert bei Transfermarkt antizipiert von 35 Millionen oder sowas. Und in dem Bereich wurde er ja auch gehandelt mit, ich glaube, Liverpool war es damals. Und dann, dass man jetzt sieht, der war bei einem unterer Mittelfeldclub, der wir nun mal letzte Saison leider waren, nicht gesetzt und wird das jetzt auch zur neuen Saison nicht werden. Trotz dem Potenzial, was er damals mal gezeigt hat und was ihm auch immer noch nachgesagt wird, wie du gerade meintest, man hört Stimmen, die sagen, das ist ein genialer Fußballer, um den muss man eine Mannschaft bauen. Trotzdem spielt er keine Rolle bei uns und das kann nicht sein Anspruch sein, würde ich sagen. Und deswegen finde ich es ganz verrückt, dass er immer wieder diese Stimmen von sich gibt, dass er sich durchkämpfen will, dass er beißen will und dass er eben keinen Wechsel anstrebt, obwohl das vielleicht für ihn das Beste wäre, weil so, finde ich, ist das wirklich fast eine verschenkte Karriere gerade.
Die weiteren Plätze im Mittelfeld, ich denke, rechts dürfte sehr klar an Franck Honorat gehen. Nathan Gumu hat entsprechende Schwächen in der Technik und wird sich da erstmal hinten anstellen müssen. Links schon ein bisschen spannender mit Alassane Plea, den man da vielleicht erwarten kann. Wir alle wissen aber auch, dass Alassane Pleas Paradeposition dann eher doch so die Position hinter der Spitze ist. Dementsprechend ja, wäre da eine mögliche Alternative Thomas Schwanscherer, der auch über links außen kommen könnte. Dann wäre aber das Flügelspiel ein ganz anderes, ein ganz anders angelegtes. Und bei Robin Hack ist es so, dass er jetzt einfach noch mit ein bisschen Rückstand agiert und ich da vielleicht denke, das Spiel in Aue kommt eins zu früh und er ist dann eher jemand für Leverkusen.
Ich glaube auch, dass für Hack der Pokal was früh kommt und dass er noch nicht starten wird und dass wir wie gegen Ipswich Town jetzt auch mit Player über links starten werden. Das ist soweit ganz gut, dass aus dem Zentrum auch die Frage ein bisschen geklärt wird, weil da war ja auch noch, ich habe Stöger vorne gesehen, aber da hätte man mit Player auch noch einen Kandidaten gehabt, der vielleicht das Zentrum hätte bespielen können. Weil der jetzt auf links ist, ist die Frage auch erstmal geklärt und die Mitte ist mit Stöger recht klar. Rechts ist Honorat, finde ich, mit der Klasse in der ganzen Elf, weil unangefochten, der hat eine echt gute Runde gespielt für die Verhältnisse, die Gladbach allgemein letzte Saison hatte und auch eine Vorbereitung wieder. Die Flanken, ich glaube, die Freistöße, die Ecken, die werden, wenn er sie denn tritt und nicht Stöger, werden immer noch eine Waffe sein und damit einem womöglichen Kleindienst vorne in der Spitze, der ja auch recht klar gesetzt scheint, hat man dann echt einen guten Abnehmer, was man jetzt ja auch gesehen hat im letzten Testspiel, was einen möglicher Spielzug für nächste Saison und auch für Aue sein könnte, der uns viel Freude bereitet. Deswegen glaube ich, dass auch Player, Honorat, die beiden Seiten und dann vorne, wie gesagt, Kleindienst.
Ja, und für genannten Kleindienst wird natürlich Aue auch schon wichtig sein. Jetzt erstmal natürlich im Borussia-Park. Vielleicht fällt da das erste Heimtor dann auch vom Laster und dann Pokalspielen Aue. Das ist dann natürlich, kann eine Waffe auch sein. Ne? Gerade wenn du gegen eine dicht massiert stehende Abwehr dann auch mal eher auf die Flanke gehen musst und so, dass du da einen Abnehmer wie Tim Kleindienst hast und dementsprechend eher natürlich unangefochtener Stammspieler auch jetzt mit dieser Rolle wird er in die Saison starten. Da noch die interessante Frage, Ranos Fukuda, gerade Ranos mit 3 Toren, aktuell der Top-Torschütze Borussias in der Vorbereitung und auch Shio Fukuda hat gute Spiele gezeigt. Ja, da geht's für beide jetzt darum, wer darf jetzt sozusagen als Backup in die Saison oder wer wird ausgeliehen? Ich denke, einer wird auf jeden Fall verliehen. Das wäre auch alles andere als dumm. Ne? Das wäre genau der richtige Move, glaube ich. Gerade auch, weil man mit Bottelli noch jemanden hat, der auch einen Profivertrag hat. Dementsprechend, also da braucht man jetzt nicht 3 Spieler, die da so auf Kurzeinsätze kommen können.
Und vor allem hast du dahinter ja auch noch theoretisch einen Schwanzscharer, der auch den Stürmer spielen kann. Das heißt, wenn Klein jetzt ausfällt, wäre er noch eine Option. Dann Ranos, dann Fukuda. Und wie du gerade meinst, Botelli, das heißt, da bist du wirklich ein bisschen, hast ein kleines Überangebot. Glaube auch, dass da vielleicht noch wer verliehen wird. Ich könnte es mir bei beiden vorstellen. Um Ranos waren die Gerüchte bisher lauter und größer einfach. Da hatte man ja schon Schalke und Düsseldorf mal gehört. Wurde jetzt im Endeffekt noch nichts raus. Mal sehen, ob da Ranos noch was wird. Ich könnte es mir aber auch bei Fukuda vorstellen, weil ich glaube, dass der einfach ein Spielertyp ist, der vielen Mannschaften weiterhelfen kann. Und der ganz interessant sich entwickeln könnte noch und hoffe deswegen, glaube ich, eher, dass wir Fukuda verleihen und Ranos nach der Vorbereitung und allgemein der ersten verkorksten Saison jetzt irgendwie ein bisschen Spielzeit und als Backup vielleicht doch nochmal ein paar Kurzeinsätze und vielleicht sogar Scorer sammeln könnte in der Saison. Deswegen meine Wahl wäre, glaube ich, Ranos halten, Fukuda verleihen.
Ich habe aber irgendwie so das Gefühl, dass Fukuda der sein könnte, der auf lange Sicht dann doch der Bessere ist, weil bei Ranos, ja, der hat eine gute Vorbereitung, trifft dann auch, steht halt richtig. Das war allerdings auch schon letztes Jahr so. Er hatte ja dann sogar in Osnabrück gegen Bersenbrück ein Tor gemacht und so. Aber also so körperlich und von der Qualität erschien mir der Sprung doch recht groß zu sein von Bayern München 2 zu uns. Vielleicht wäre das dann aus meiner Sicht dann doch eher der Kandidat, den man jetzt mal in die zweite Liga schicken sollte und mal sehen sollte, wie er da performt, wenn er da ein paar Hütten macht und da dann auch Stammspieler wird. Dann wäre da sicherlich der Schritt auch nicht so weit zur Bundesliga. Und bei Fukuda habe ich da irgendwie das Gefühl, ja, dass der auch gut und gerne der sein könnte, der jetzt dann auch nochmal ein weiteres Jahr vertragen könnte mit sehr wenig Spielzeit und dann verliehen wird. Aber das werden wir alles sehen. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, wir haben für diese Woche alles besprochen und wir melden uns dann einfach in einer Woche sicherlich nochmal wieder. Definitiv wird es dann auch nochmal hier einen Interviewbeitrag mit dem Kollegen aus Aue geben. Das wird jetzt diese Woche noch aufgezeichnet. Dann sprechen wir auch mal explizit natürlich über den Pflichtspielstart im Erzgebirge. An dieser Stelle danke fürs Zuhören. Danke dir, Nico, wie immer. Und dann melden wir uns wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.